Ja, wir hatten ja 5 Predigten gehört über die 5 Punkte des Calvinismus. Und ich möchte jetzt hier noch heute eine Predigt dranhängen. Es ist nicht eine Predigt im eigentlichen Sinne, sondern es geht zum einen um Einwände. Die hatten wir zwischendurch auch schon betrachtet, aber ich möchte nur mal einfach zusammenfassend einige Einwände aufzählen. Und dann noch einige Zitate. Und als ich gestern ein paar Zitate zusammengesucht habe, bin ich auch noch auf was gestoßen, auf eine Aussage von Calvin selbst. Und zwar hat Calvin nicht nur abgelehnt, dass jemand sich Calvinist nennt, sondern er hat auch den Begriff Calvinismus abgelehnt. Er hat gesagt, irgendetwas als Calvinismus zu bezeichnen wäre die eine Verleumdung letztendlich durch die Feinde der Lehre der Souveränität Gottes und der Erwählung. Ja, nur noch am Rande wollte ich das erwähnen, dass da man doch gegen oder viele gegen das handeln, was eigentlich Calvin selbst gesagt hat. Und er wollte in keinster Weise, dass sein Name so in den Mittelpunkt gerückt wird. Und deswegen ging es ihm einfach darum, das Wort Gottes weiterzugeben. Und vom Wort Gottes hat er eben auch die Lehre der Erwählung erkannt und einfach ausgelegt, so wie Paulus und Johannes das auch erkannt haben und die anderen Schreiber der Schrift und uns die Lehren so weitergegeben haben. Es ist letztendlich das Wort Gottes, an das wir glauben und von dem wir auch diese Dinge wissen. Das heißt natürlich nicht, dass es dann nicht Lehrer gegeben hat in der Gemeinde und auch in der Kirchengeschichte, auf die wir uns beziehen dürfen. Und so dürfen wir profitieren von denen, die eine gute Gabe gehabt haben, das Wort auszulegen. Und wie Paulus dürfen wir sagen, alles ist euer, beziehungsweise alles ist unser. Und deswegen dann auch im zweiten Teil der heutigen Predigt einige Zitate. Ja, was sind die Einwände gegen die Lehre der Erwählung? Ich möchte sie einfach mal durchgehen. Ihr dürft auch ein bisschen drüber nachdenken, was jetzt die Widerlegung sein könnte. Ich erwarte jetzt aber nicht, dass ihr hier Antworten gebt, damit wir hier nicht in eine Diskussionsrunde reinkommen. Und zwar der erste Punkt, und das ist ein Einwand, den man eigentlich am meisten hört gegen die Lehre der Souveränität Gottes, ist, es wäre ungerecht, wenn Gott einen Teil der Menschen erwählen würde. Es wäre ungerecht gegenüber denjenigen, die nicht erwählt sind und die von dem her dann gar keine Chance haben. Menschlich gesehen kann man es bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, diesen Einwand. Denn wenn wir jetzt unterwegs sind mit einem Rettungsboot und es sind viele Menschen am Ertrinken und wir retten nicht alle, könnte man uns ja auch Ungerechtigkeit vorwerfen. Und Gott hat ja die Macht, alle Menschen zu retten. Er könnte alle retten. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben betrachten, dass die Menschen keinen Anspruch auf Errettung haben. Die Menschen haben sich entfernt von Gott, sie haben das Paradies verlassen und haben sich für ein Leben ohne Gott entschieden. Und die ganzen Nachkommen Adams und Eva sind eben in diesem verlorenen Zustand und haben keine Errettung verdient. Sie sind alle am Ertrinken und Gott könnte sie alle ertrinken lassen. Und es gab auch eben mal die Sintflut, bei der die Menschheit fast hinweggerafft worden wäre. Und Gott hat auch gesagt, dass er alles Fleisch vernichten möchte. Wenn doch Gott alles Fleisch vernichten kann, er hätte es ja gekonnt, warum hat er es dann nicht getan? Da sagt man nicht, es ist ungerecht, dass Gott jetzt nicht alle vernichtet hat. Gott hätte ja auch die Macht gehabt, alle zu vernichten und die Menschheit auszulöschen. Und er hat den Wunsch ausgedrückt, alle zu vernichten. und hat es aber nicht getan. Und so ist es andersrum auch bei der Errettung von Menschen. Gott hat die Menschheit eben weiter existieren lassen und er hat den Wunsch ausgedrückt, alle zu retten. Das wird uns auch im Wort gesagt, dass Gott nicht den Tod des Gottlosen wünscht. Aber er rettet nicht alle. Und da sehen wir, dass eben nicht alle Wünsche Gottes Teil seines Ratschlusses sind. Und in seinem Ratschluss hat er eben beschlossen, was er tun möchte. Und er hat beschlossen, wen er rettet. Und genau diese Anzahl von Menschen wird gerettet und keiner mehr und keiner weniger. Und da können wir auch nichts dran ändern. Paulus sagt da, dass wir eben nicht mit Gott rechten sollen, sondern Gottes souveränen Ratschluss akzeptieren sollen, uns ihm unterwerfen sollen. Und das ist wahrer Glaube. Wahrer Glaube ist, wenn wir das, was uns ungerecht erscheint oder was wir mit dem Verstand nicht nachvollziehen können bis zum letzten Punkt, dass wir uns einfach da dem lebendigen Gott unterwerfen und glauben, dass er gerecht ist. Aber der Gedanke, dass eben nicht niemand die Errettung verdient hat und es Gnade ist, wenn jemand errettet wird, das ist einfach eine gute Hilfe, um diese Sache stehen zu lassen. Denn Gott schenkt etwas, was er nicht schenken muss. Und es ist in seiner Hand, wem er es schenkt. Wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und wir treffen immer wieder einen Bettler, wir geben ja nicht jedem Bettler was. Sondern es kommt mal vor, dass wir einem Bettler was geben oder dass wir irgendjemand helfen, aber wir helfen nicht jedem. Kann man uns jetzt Ungerechtigkeit vorwerfen, dass wir nicht jedem Bettler was geben? Dürften wir dann einem einzelnen Bettler nichts geben, weil wir uns dann gegenüber anderen Bettlern ungerecht verhalten? Da würde niemand auf die Idee kommen, uns da Ungerechtigkeit vorzuwerfen. Und so ist die Menschheit in einem verlorenen Zustand. Und aus dieser Verlorenheit heraus rettet Gott einige, die er beschlossen hat, und das liegt in seiner Hand. Der zweite Einwand ist, Gott wäre parteiisch. Er würde die Person ansehen, wenn er einige Menschen auserwählt hat. Dieser Einwand ist natürlich nicht gültig, weil es ja nicht in der Person liegt, dass Gott jemand auswählt. Es sind weder Werke, die Gott vorausgesehen hat, noch ist es Glauben, den Gott vorausgesehen hat, noch sonst irgendetwas, was in der Person liegt, damit er diese Person auswählt. Das ist eben diese bedingungslose Erwählung und man kann da nicht Gott vorwerfen, dass er parteiisch sei. Der dritte Einwand ist, Gott wäre willkürlich. Und manche sagen, dass sogar Gott wäre ein willkürlicher Tyrann. Ist natürlich so auch nicht richtig, weil Gott hier nicht Lotterie spielt und irgendwo das Glücksrad dreht und auf den es fällt, der wird dann auserwählt, sondern Gott hat es gemäß seinem weisen Ratschluss in Übereinstimmung mit seiner Weisheit, Liebe und Barmherzigkeit hat er diese Auswahl getroffen. Und wir können da Gott nicht in die Karten schauen und sagen, er hat aus dem und dem Grund auserwählt. Er hat das getan, aber er hat das in Übereinstimmung mit seinem gesamten Plan, mit seinem weisen und wunderbaren Ratschluss getan. Dann der vierte Einwand, diese Lehre fördert Unmoral und Gleichgültigkeit. Also Unmoral, dass dann die Leute sagen, ja, wenn alles sowieso vorherbestimmt ist und in Gottes Hand ist, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Ich kann sowieso an nichts etwas ändern. Und Gleichgültigkeit, wenn die Erwählten sowieso zum Glauben kommen, dann ist es mir egal, ob ich ihnen das Evangelium verkündige oder nicht. Gott sorgt schon dafür, dass sie es irgendwie hören. Und das ist beides eben nicht richtig, sondern wenn jemand erkannt hat, dass Gott souverän ist und dass Gott erwählt hat, dass alles in seiner Hand ist, dann führt es dazu, dass man Gott in rechter Weise fürchtet, wenn man diese Lehre nicht verdreht. Man kann natürlich alles verdrehen, aber wenn man es biblisch versteht und biblisch annimmt, dann fördert das eher den Eifer, nämlich ihm zu dienen. Und es ist auch verbunden damit, dass man weiß, Gott hat Menschen auserwählt und diese Menschen werden durch die Predigt des Evangeliums zum Glauben kommen. Wenn Gott niemand auserwählt hätte, würde niemand zum Glauben kommen und man bräuchte das Evangelium gar nicht verkündigen. Aber da Gott jemand auserwählt hat und da die Gemeinde jetzt noch auf der Erde ist, hat sie auch die Aufgabe, Menschen zu erreichen mit dem Wort und wird das auch tun. Erst wenn die Gemeinde entrückt wird, dann ist ja die Vollzahl praktisch eingegangen. Es werden danach immer noch Menschen zum Glauben kommen, aber es wird niemand mehr ein Teil der Gemeinde werden. Die Tatsache, dass wir noch hier sind, heißt, es gibt noch viel zu tun. Wenn wir auch ein bisschen schauen, kirchengeschichtlich, dann sehen wir, dass Evangelisten, die sehr viele Menschen erreicht haben und einen großen Eifer hatten, überzeugt waren von der Lehre der Erwählung. Natürlich nicht ausschließlich, aber wenn wir zum Beispiel William Carey anschauen, wie er nach Indien ist und wirklich einen Großteil Indiens erreicht hat und die Bibel in viele Sprachen übersetzt hat, und er wird auch genannt, auch von denen, die nicht an Erwählung glauben, der Vater der modernen Mission. Und modern kann ja auch sehr negativ sein, aber in dem Fall war es nicht negativ, sondern er hatte wirklich ein Anliegen für die Verlorenen, auch in unerreichten Gebieten, wo das Evangelium noch nie hingekommen war. Und sein Vorstoß zusammen mit natürlich seinen Geschwistern, die auch dorthin gegangen sind, hat viele andere motiviert, eben auch das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen. Dann denken wir an Whitfield und Georg Müller und viele andere, die mit einem großen Eifer das Evangelium verkündigt haben und die überzeugt waren davon, dass Gott erwählt hat, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass sie nichts daran ändern können. Und trotzdem sagt Whitfield, sagt er zu den Menschen, zu denen er predigt, dass er heute Morgen um ihre Seelen gerungen hat. Er hat um ihre Seelen gekämpft und fordert sie auf und bittet sie, zu Jesus zu kommen und umzukehren. Und er sagt ihnen, er möchte nicht zu Gott zurückkehren als ein Bote, der sagen muss, man hat meine Botschaft nicht angenommen. Also es war keine Gleichgültigkeit und es ist keine Gleichgültigkeit, die da bewirkt wird, sondern es stärkt den Eifer und es stärkt das Vertrauen auf den lebendigen Gott, der Menschen zur Umkehr bringen kann. Dann der fünfte Einwand, diese Lehre macht stolz. Wenn man sagt, ich bin der Erwählte, dann kann einem natürlich Stolz vorgeworfen werden und falsch verstanden, es ist richtig, kann es stolz machen, aber biblisch verstanden macht diese Lehre nicht stolz, sondern sie demütigt, weil die eigene Errettung nicht mehr in der eigenen Hand liegt, sondern sie liegt in der Hand eines anderen und er hat es geschenkt in seiner Gnade und da muss man sich vor dem Herrn demütigen, weil man nichts dazu beitragen konnte oder kann, nämlich auch im ganzen Glaubensleben im Wandel mit dem Herrn ist alles in Gottes Souveränität inbegriffen. Und man kommt nicht weiter in der Heiligung oder im Wachstum oder in sonst irgendetwas ohne die Souveränität Gottes. Und man kann sich nicht rühmen, auch wenn man schon viele Jahre im Glauben ist und sehr viel erreicht hat und Nationen bezwungen hat, in Anführungsstrichen, müsste man alles dem Herrn zuschreiben. Dann gibt es noch die Bibelstellen. Ich bin schon etwas drauf eingegangen. 2. Petrus 3, Vers 9 ist eine davon. Da lesen wir, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. So, hier sehen wir, der Herr kommt nicht. Es dauert länger, bis er kommt, wie einige erwartet haben. Und Petrus sagt uns, er zögert die Verheißung nicht hinaus, sondern er ist langmütig, damit jedermann Raum zur Buße habe. Wenn er aber doch langmütig ist und Raum zur Buße gibt, dann kann es doch nicht sein, dass Gott die Menschen erwählt hat, weil er ja will, dass jedermann Raum zur Buße hat. Und in die gleiche Richtung geht 1. Timotheus 2, Vers 4. Da lesen wir, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn Gott doch will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie kann es da sein, dass er jemand erwählt hat, der zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und die anderen können gar nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Und das ist das, was ich schon bei Punkt 1 erwähnt hatte, dass es Gottes Ratschluss ist, einige zu erretten und sie werden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sie werden Buße tun. Es ist aber trotzdem Gottes Wunsch, dass alle gerettet werden und alle Raum zur Buße haben. Und dieser Wunsch ist nicht Teil von Gottes Ratschluss. Nicht jeder Wunsch ist Teil von Gottes Ratschluss, genauso wenig wie der Wunsch, alle Menschen zu vernichten und zu töten durch die Sintflut, auch nicht Teil von Gottes Ratschluss war, sondern Gottes Ratschluss war es, die Menschheit zu erretten durch 8 Menschen. Und da sehen wir, dass sich nicht widerspricht, sondern wir können das in Einklang bringen, obwohl natürlich von unseren Gedanken her wir da an eine Grenze stoßen, weil Wunsch ist ja auch ein Ausdruck des Willens Gottes. Und wenn Gott zum einen will, dass ein Teil gerettet wird oder dass sein höchster Ratschluss ist, auf der anderen Seite will, dass alle gerettet werden, dann sehen wir hier zwei Willen Gottes. Für unser Denken sind das zwei Willen Gottes. Wir wissen, der eine Wille ist der höchste Wille Gottes, das ist sein Ratschluss, das wird passieren. Und das andere ist nicht der höchste Wille Gottes, sondern der Wunsch, der diesem höchsten Willen untergeordnet ist. Und für uns scheint der Gott zwiegespalten zu sein. Das ist aber nur für unser Denken so. Für Gott ist in sich nicht gespalten, sondern bei ihm ist alles im wunderbaren Einklang. Und wir müssen uns da eben ihm unterwerfen, weil das werden wir hier nicht verstehen können. Dieser Widerspruch, er ist aber nur bei uns da, er ist nicht bei Gott da, der viel höher und größer ist. Und Paulus sagt da eben, wie unerforschlich sind seine Gerichte. Also nochmal zusammenfassend, Gott hat seinen höchsten Ratschluss, diesen Ratschluss führt er aus, aber nicht jeder Wunsch ist auch gleichzeitig der höchste Wille Gottes. Und so gibt es einige Dinge, die Gott erwähnt, die er sagt, die er ausdrückt, die aber nicht stattfinden, die nicht passieren. Dann bleiben wir im Petrusbrief, 1. Petrus 1, Vers 1. Da lesen wir, Vers 2, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters und der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Hier lesen wir, dass die Gläubigen auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes. Vorsehung, wenn wir das jetzt vom deutschen Begriff her auseinandernehmen, können wir sagen, Gott hat es zuvor gesehen, er hat es zuvor gewusst, also er hat den Glauben des Menschen vorausgesehen und die Menschen, die er so vorausgesehen hat, hat er auserwählt. Da können wir, ich möchte jetzt nicht auf den Begriff drauf eingehen, wie ich es schon gemacht habe, weil wir diesen Einwand schon behandelt haben, aber ich möchte im Petrusbrief bleiben. Und zwar im gleichen Kapitel in Vers 20 wird das gleiche Wort verwendet. Da lesen wir, er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Und da geht es um Jesus, um das Opfer. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Jesus selbst war zuvor ersehen. Und bei Jesus wissen wir, dass Gott nicht einfach gewusst hatte, er wäre mal bereit, das Opfer für uns zu bringen, sondern er war dazu bestimmt, das Opferlamm zu sein. Und er war zuvor ersehen, heißt eben auch, dass er dazu bestimmt war und dass es auch ein Teil von Gottes Ratschluss ist und in keinster Weise man dieses Wort gleichsetzen kann mit Gott hat vorher etwas gewusst. Zuvor ersehen kann man vielmehr so verstehen, Gott hat etwas gewusst, weil er es geplant hat. Wenn ich sage, ich gehe morgen dort und dorthin oder treffe mich mit irgendjemand und wir machen was aus, dann weiß ich, dass ich morgen dorthin gehen werde. Ich weiß es aber nicht, weil ich die Zukunft vorausgesehen habe, sondern ich weiß es, weil ich es geplant habe. Natürlich kann bei mir was dazwischen kommen und es klappt dann doch nicht. Aber das ist bei Gott anders, denn wenn Gott etwas plant, dann führt er es auch aus. Wenn Gott plant, jemand zu erretten, wenn er jemand zuvor ersehen hat oder auserwählt hat, gemäß der Vorsehung Gottes, dann wird nichts dazwischen kommen, bis derjenige gerettet ist. Dann haben wir im Hebräerbrief einige Ermahnungen. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass es nicht möglich ist, den Sohn Gottes erneut zu kreuzigen. Und andere Ermahnungen, die in die gleiche Richtung gehen. Und da sagen dann auch einige oder viele, das ist das meiste, was gebracht wird oder was am meisten zitiert wird, dass wenn es nicht möglich ist, den Sohn Gottes erneut zu kreuzigen und dass dann nur noch die Erwartung des Gerichtes bleibt, dass man eben doch wieder aus dem Stand der Gnade fallen kann und den Ratschluss Gottes für sich zunichte machen kann, indem man nämlich Gott nicht gehorcht und aus der Gnade fällt, wie es auch im Galaterbrief ausgedrückt wird, Galater 5, Vers 4, ihr seid aus der Gnade gefallen und dass man so praktisch sich sein Heil verwirkt. Nun müssen wir jetzt gerade beim Hebräerbrief betrachten, mit welchem Hintergrund der geschrieben wurde. Er wurde nämlich geschrieben an Juden, die mit dem Gedanken gespielt haben, um Verfolgung zu vermeiden, zurück ins Judentum zu gehen. Und der Herr fordert sie auf, und der Schreiber des Hebräerbriefs fordert sie auf, dem Herrn treu zu sein, egal was es kostet. Wieder ins Gesetz zurückzugehen bedeutet, den Herrn Jesus erneut zu kreuzigen, weil man sein Werk nicht mehr als die Grundlage seiner Errettung annimmt oder akzeptiert, sondern versucht, durch die Rituale oder wieder in diese Rituale zurückzugehen. Und da ist eine große Ermahnung und eine große Aufforderung, das nicht zu tun, weil man sich sonst die Züchtigung Gottes zuzieht. Dazu kommt beim Hebräerbrief, dass das Gericht im Jahr 70 bevorstand. Und dieses Gericht bestand eben aus Feuer, dass nämlich Jerusalem verbrannt wurde, der Tempel verbrannt wurde, die Juden vernichtet wurden. Und die Christen, die sich mit den Juden zusammentun, die den Herrn nicht angenommen haben, stehen in der Gefahr, unter das gleiche Gericht zu kommen. Deshalb wird im Hebräerbrief auch dieses Feuer, das verzehrende Feuer, erwähnt. Wir wissen geschichtlich auch, dass die Hebräer diese Ermahnung angenommen haben und sie haben, sobald Jerusalem belagert war und die Belagerung etwas gelockert wurde, haben sie Jerusalem verlassen und haben sich in Pella angesiedelt und kein Christ wurde getötet. Sie haben dem Herrn gehorcht und sind nicht unter diese Züchtigung, unter dieses Gericht gekommen. Das muss man eben betrachten. Es geht hier nicht um den Verlust des ewigen Heils oder des ewigen Lebens, sondern es geht darum, dass es möglich ist, dass jemand durch das Verlassen des Evangeliums oder durch den Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes sich Züchtigung Gottes zuziehen kann. Und diese Züchtigung kann bis zum Tod gehen oder kann sogar noch schlimmer als der Tod sein. Und noch schlimmer als der Tod, auch das wird im Hebräerbrief ausgedrückt, im Alten Testament, als das Volk Israel in der Wüste war, sind sie gefallen und gestorben. Aber es gibt noch einige Dinge, die sind noch schlimmer, die sind noch schrecklicher, nämlich wenn jemand schlimme Qualen durchleidet, wenn er die Gewissheit des ewigen Lebens verliert, wenn er in die Züchtigung Gottes kommt, kann er psychisch in so einen Zustand reinkommen, dass er sich den Tod wünscht und sich aber auch nicht trauen würde zu sterben, weil er Angst hätte vor dem ewigen Gericht. Und so gibt es Zustände, was die Menschen nennen Hölle auf Erden, die auch über Christen kommen können, wenn sie ungehorsam sind. Und die Hebräer standen in dieser Gefahr. In dem Fall war es die Gefahr, das schreckliche Gericht zu erleiden, das über die Juden bestimmt war. Dann ein weiterer Einwand. Ich habe mal den und den gekannt Und derjenige hat das Übergabegebet gesprochen und war dann eifrig dabei und dann ist er aber wieder abgefallen. Und das ist doch ein Beweis dafür, dass er das Heil wieder verloren hat. Das mit dem Übergabegebet, das brauchen wir jetzt hier nicht behandeln, was davon zu halten ist. Aber es gibt durchaus Bekenner und solche, die meinen, gläubig zu sein, die aber das Heil nicht wirklich besitzen. Und da lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen, wir kennen sie nicht unbedingt. Wir dürfen natürlich Gewissheit haben, wenn wir die Früchte sehen, die Früchte des rettenden Glaubens, und dann dürfen wir Gemeinschaft haben und zusammen mit denen den Herrn anrufen, die ihn auch aus reinem Herzen anrufen. Aber dann gibt es manche, wo zwar ein Bekenntnis da sind, aber die Früchte nicht da sind, oder eben es sich dann letztendlich so äußert, dass derjenige nichts mehr mit dem Herrn zu tun haben möchte. Es kommen vielleicht Schwierigkeiten oder sonst was, und die Schwierigkeiten bewegen denjenigen dazu, dann doch den Herrn zu verlassen. Und letztendlich ist das ein Zeichen dafür, dass kein rettender Glaube von Anfang an da war. Und manche zitieren da ziemlich komische Geschichten oder erzählen ziemlich seltsame Begebenheiten, wie jemand, der sich zum Herrn bekannt hat, dann absolut auf einen absolut schlechten Weg gekommen ist, was fast nicht zu glauben ist, und nehmen das als Beweis, dass doch jemand wieder das Heil verlieren kann. Ja, damit möchte ich es erstmal, dabei möchte ich es bewenden lassen in Bezug auf die Einwände. Ich möchte jetzt zum zweiten Teil übergehen und einige Dinge hier vorlesen. Und zwar erstens ein Ausschnitt, den manche schon kennen, aus dem Werk Vom unfreien Willen von Martin Luther. Und zwar als Hintergrund muss ich dazu sagen, dass das eine Auseinandersetzung war mit Erasmus von Rotterdam. Erasmus von Rotterdam war ein Katholik, der die Souveränität Gottes geleugnet hat und den freien Willen des Menschen betont hat und auch die Werksgerechtigkeit vertreten hat, natürlich in Verbindung mit der Gnade. Und er hat gegen Luther geschrieben. Luther hatte ihn eigentlich aufgefordert, sich der Reformation anzuschließen, weil er doch sehr viele Fehlentwicklungen in der katholischen Kirche erkannt hatte und auch kritisiert hat, sehr satirisch oft. Zum Beispiel hat er mal, da war er in England und hat ein Pferd ausgeliehen bekommen, und dieses Pferd hat er dann einfach mitgenommen und hat es behalten. Und hat dann als Antwort, als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, wenn er doch glaubt, dass er das Pferd hat, dann hat er es auch oder dann gehört es ihm auch. Und das war eine Anspielung auf das Abendmahlsverständnis. Ja. Wenn wir glauben, dass der Wein zum Blut wird, dann wird er ja auch zum Blut, auch wenn es gar nicht so scheint. Und er soll doch jetzt einfach glauben, dass er sein Pferd noch hat, und dann hat er es ja auch. Ja. Und so war er ein jemand, der teilweise sehr bissig auch auf die katholische Kirche losgehen konnte, aber auf der anderen Seite auf beiden Seiten gehinkt ist und sich nicht klar für die Reformation entschieden hat. Und da hat Luther ihn kritisiert und hat gesagt, er soll sich klar entscheiden. Und das hat ihn so beleidigt, dass er dann die Diatribe gegen Luther rausgebracht hat, wo er gesagt hat, dass ihm der Menschen freien Willen hat. Und er hat es auf so eine Art und Weise geschrieben, auf so eine gelehrte Art, dass viele gemeint haben, jetzt wäre ein Feind für Luther gefunden oder jemand, der ihn widerlegen kann. Und Luther hat erstmal gar nicht darauf geantwortet. Und letztendlich sind aber einige zu ihm gekommen, haben ihn darum gebeten. Und nach 2 Jahren hat er dann ein 240 Seiten langes Buch auf Lateinisch herausgebracht, um den Erasmus von Rotterdam zu widerlegen. Und am Ende seines Lebens hat Luther dieses Werk und noch ein anderes als die beiden Werke bezeichnet, die als einziges es wert sind, der Nachwelt erhalten zu bleiben. Es ist nicht unfromm, neugierig oder überflüssig, sondern ganz besonders heilsam und notwendig für den Christen zu wissen, ob der eigene Wille etwas oder nichts tun kann in den Dingen, die zum Heil gehören. Ja, es ist, damit du im Bilde bist, sogar der Angelpunkt unserer Disputation. Hier liegt der Kern dieser Sache. Denn darauf sind wir aus, dass wir untersuchen, was der freie Wille vermag, was er zulässt, wie er sich zur Gnade Gottes verhält. Wenn wir das nicht wissen, wissen wir rein gar nichts von den Angelegenheiten der Christen und werden schlimmer sein als alle Heiden. Wer das nicht empfindet, gesteht damit ein, dass er kein Christ sei, wer aber das tadelt und verachtet, möge wissen, dass er der größte Feind der Christen ist. Denn wenn ich nicht weiß, was, wie weit und wie viel ich kann und zu tun vermag in Bezug auf Gott, so wird es mir ebenso ungewiss und unbekannt sein, was, wie weit und wie viel Gott in Bezug auf mich vermag, da Gott doch alles in allem wirkt. Wenn ich aber die Werke und die Wirkungsmacht Gottes nicht kenne, so kenne ich Gott selbst nicht. Kenne ich Gott nicht, so kann ich ihn auch nicht verehren, preisen, ihm Dank sagen und ihm dienen, da ich ja nicht weiß, wie viel ich mir zuschreiben kann und wie viel ich Gott schulde. Man muss also den genauesten Unterschied machen. Es ist also auch dies vor allen Dingen notwendig und heilsam für den Christen zu wissen, dass Gott nichts zufällig vorherweiß, sondern dass er alles mit unwandelbarem, ewigem und unfehlbarem Willen sowohl vorhersieht, sich vornimmt und ausführt. Durch diesen Donnerschlag wird der freie Wille zu Boden gestreckt und ganz und gar zermalmt. Deshalb müssen die, welche den freien Willen wollen, behauptet haben, diese schlagende Erkenntnis entweder verneinen oder verleugnen oder auf irgendeine andere Weise von sich schaffen. Hier muss man den Finger vor den Mund halten, die verborgenen Ratschlüsse der göttlichen Majestät anbeten und mit Paulus ausrufen: Lieber Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Ich bekenne für wahr in Bezug auf mich, wenn es irgendwie geschehen konnte, möchte ich nicht, dass mir ein freier Wille gegeben werde oder dass etwas in meiner Hand gelassen würde, womit ich nach dem Heil streben könnte. Nicht allein deswegen, weil ich in so vielen Widerwärtigkeiten und Gefahren, weiter bei so vielen widerstreitenden Teufeln nicht standzuhalten und es zu bewahren vermöchte, da ein Teufel mächtiger ist als alle Menschen und um ihretwillen kein Mensch gerettet würde, sondern auch weil ich, auch wenn ich keine Gefahren und keine Widerwärtigkeiten, keine Teufel existierten, dennoch gezwungen wäre, fortwährend im Ungewissen zu arbeiten und Lufthiebe zu machen. Denn mein Gewissen würde, wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals gewiss und sicher, wie viel es tun müsste, damit es Gott genug tue. Denn welches Werk auch immer vollbracht wäre, immer bliebe der beunruhigende Zweifel zurück, ob es Gott gefalle oder ob er irgendetwas darüber hinaus fordere, wie es auch die Erfahrung aller Werkheiligen beweist und wie ich es zu meinem großen Leidwesen so viele Jahre hindurch zu Genüge gelernt habe. Aber jetzt, da Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat und nicht durch mein Werk oder Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen hat, bin ich sicher und gewiss, dass er getreu ist und mir nicht lügen wird, auch mächtig und stark ist, dass keine Teufel, keine Widrigkeiten ihn werden überwältigen oder mich ihm werden entreißen können. Niemand, spricht er, wird sie aus meiner Hand reißen, denn der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles. So geschieht es, dass wenn nicht alle, so doch etliche und viele gerettet werden, während durch die Kraft des freien Willens überhaupt keiner gerettet würde, sondern wir würden alle zusammen verloren gehen. So sind wir auch gewiss und sicher, dass wir Gott gefallen, nicht durch das Verdienst unseres Werkes, sondern durch die Huld seiner uns verheißenen Barmherzigkeit. Und dass er es uns nicht anrechnet, wenn wir weniger oder Böses tun, sondern uns väterlich verzeiht und bessert, das ist der Ruhm aller Heiligen in ihrem Gott. Ja, so viel vom unfreien Willen. Da gibt es natürlich noch viel mehr, was man zitieren könnte. Dann möchte ich zum zweiten Zitat übergehen, und zwar aus dem Heidelberger Katechismus. Und zwar ist er eben auch aufgebaut wie ein Katechismus mit Fragen. Und ich werde jetzt diese Fragen stellen und dann ganz kurz Pause machen, damit ihr euch überlegen könnt, was wohl die Antwort ist. Und dann werde ich die Antwort vorlesen. Frage 1, aber ich lasse die Nummern jetzt weg, ich sage jetzt einfach Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, sowohl im Leben als auch im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir wirklich alles zu meiner Seligkeit dienen muss, darum versichert er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich von Herzen willig und bereit, ihm hinfort zu leben. Dann die nächste Frage: Was fordert denn das göttliche Gesetz von uns? Dies lehrt uns Christus zusammenfassen in Matthäus 22, Vers 37. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und allen Kräften. Dies ist das erste und das größte Gebot. Das zweite aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Kannst du dies alles vollkommen halten? Nein, denn ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Tut denn Gott Menschen nicht Unrecht, dass er in seinem Gesetz von ihm fordert, was er nicht tun kann? Nein, denn Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte. Der Mensch aber hat sich und alle seine Nachkommen vom Teufel angestiftet, durch mutwilligen Ungehorsam dieser Gaben beraubt. Will Gott diesen Ungehorsam und Abfall ungestraft lassen? Mitnichten, sondern er zürnt schrecklich, sowohl über angeborene als auch über selbst begangene Sünden und will sie aus gerechtem Urteil zeitlich und ewig strafen, wie er gesprochen hat, verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in all dem, was geschrieben steht, in dem Buch des Gesetzes, das er es tue. Ist denn Gott nicht auch barmherzig? Gott ist wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht. Deshalb fordert seine Gerechtigkeit, dass die Sünde, die gegen die allerhöchste Majestät Gottes begangen wird, auch mit der höchsten, das heißt der ewigen Strafe an Leib und Seele gestraft wird. Was ist wahrer Glaube? Es ist nicht nur eine sichere Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht nur anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die allmächtige und allgegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde samt allen Kreaturen gleich wie mit seiner Hand noch immer erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, überhaupt alles nicht aus Zufall, sondern von seiner väterlichen Hand uns zukommt. Was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und der Vorsehung Gottes? Dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und aufs zukünftige guter Zuversicht zu unserem getreuen Gott und Vater sein sollen, dass uns keine Kreatur von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Kreaturen so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Wie bist du gerecht vor Gott? Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus, so dass, selbst wenn mich mein Gewissen anklagt, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines dieser Gebote je gehalten habe, und noch immer zu allem Bösen geneigt bin, doch Gott, ohne alle meine Verdienste, aus lauter Gnade mir die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi schenkt und anrechnet, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich nur diese Wohltat mit gläubigen Herzen annehme. Warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht seist? Nicht deswegen, weil ich wegen der Würdigkeit meines Glaubens Gott gefalle, sondern weil allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi meine Gerechtigkeit vor Gott ist und ich diese Gerechtigkeit nicht anders als durch den Glauben annehmen und mir zueignen kann. Warum können aber unsere guten Werke und die Gerechtigkeit vor Gott oder ein Stück davon sein? Weil die Gerechtigkeit, wenn sie vor Gottes Gericht bestehen soll, absolut vollkommen sein und mit dem göttlichen Gesetz ganz übereinstimmen muss, wohingegen auch unsere besten Werke in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt sind. Macht aber diese Lehre nicht sorglose und verruchte Leute? Nein, denn es ist unmöglich, dass diejenigen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen sollten. Wenn wir nun aus unserem Elend ohne alle unsere Verdienste aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegenüber Gott für seine Wohltat erweisen und durch uns gepriesen wird, danach auch, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss sind und mit unserem gottgefälligen Leben unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Welche sind aber gute Werke? Nur diejenigen, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zu Ehren geschehen und nicht diejenigen, die auf unser Gutdünken oder Menschensatzung gegründet sind. Und hat es jetzt so übereingestimmt mit dem, was ihr euch überlegt habt? Hoffe ich mal. Dass ihr da nicht zu anderen Schlüssen gekommen seid. Dann lese ich noch ein bisschen aus dem Westminster-Bekenntnis, aber nicht mehr so viel, aber wegen der Zeit. So, da geht es erstmal um Gottes ewigen Ratschluss. Gott hat von aller Ewigkeit her nach dem vollkommen weisen und heiligen Ratschluss seines eigenen Willens uneingeschränkt, frei und unveränderlich alles angeordnet, was auch immer geschieht. Doch so, dass Gott dadurch weder Urheber der Sünde ist, noch dem Willen der Geschöpfe Gewalt angetan, noch der Freiheit oder Möglichkeit der Zweitursachen aufgehoben, sondern vielmehr in Kraft gesetzt werden. Durch Ratschluss Gottes sind zur Offenbarung seiner Ehre die einen Menschen und Engel vorherbestimmt zum ewigen Leben, die anderen aber verordnet zum ewigen Tod. Diese vorherbestimmten und zuvor verordneten Engel und Menschen sind besonders und unabänderlich bezeichnet und ihre Zahl ist so gewiss und begrenzt, dass sie weder vermehrt noch vermindert werden kann. Diejenigen, die aus dem menschlichen Geschlecht zum Leben vorherbestimmt sind, hat Gott vor Grundlegung der Welt nach seinem ewigen und unwandelbaren Vorsatz und verborgenen Ratschluss und Wohlgefallen seines Willens in Christus zu ewiger Herrlichkeit erwählt, dies aus seiner völlig freien Gnade und Liebe, ohne jede Rücksicht auf Glauben und gute Werke oder die Beharrung in beiden. Auch hat ihn keine in den Kreaturen vorhandene Voraussetzung oder Ursache dazu bewogen und all das zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wie Gott die Erwählten zur Herrlichkeit berufen hat, so hat er nach dem ewigen und völlig freien Entschluss seines Willens alle Mittel dazu im Voraus bestimmt. Deswegen sind die Erwählten, die in Adam gefallen sind, erlöst durch Christus, wirksam berufen zum Glauben an Christus durch seinen Geist, der zu seiner Zeit wirkt, sind gerechtfertigt zur Kindschaft angenommen, geheiligt und bewahrt aus seiner Kraft durch den Glauben zum ewigen Heil. So sind auch keine anderen durch Christus erlöst, wirksam berufen, gerechtfertigt, angenommen, geheiligt und bewahrt als allein die Erwählten. Nach dem unerforschlichen Ratschluss seines eigenen Willens, aufgrund dessen er Barmherzigkeit walten lässt oder zurückhält, wie es ihm gefällt, hat Gott beschlossen, die übrige Menschheit zur Ehre seiner höchsten Macht über seine Geschöpfe zu übergehen und sie zum Lob seiner vollkommenen Gerechtigkeit wegen ihrer Sünde zu Schmach und Zorn zu bestimmen. Die Lehre dieser tiefen Geheimnisse der Vorherbestimmung soll mit besonderer Klugheit und Sorgfalt behandelt werden, damit die Menschen, die den im Wort geoffenbarten Willen Gottes beachten und ihm Gehorsam leisten, in der festen Zuversicht auf ihre wirksame Berufung Gewissheit haben, dass sie in Ewigkeit erwählt worden sind. So soll diese Lehre als Grund zum Lobpreis, zur Ehrerbietung und Bewunderung Gottes, zu Demut, Fleiß und reichlichem Trost für alle, die dem Evangelium ernsthaft gehorchen, dienen. Und dann noch ganz kurz von der Beharrung der Heiligen. Diejenigen, welche Gott in seinem Geliebten angenommen hat und die durch seinen Geist wirksam berufen und geheiligt sind, können weder völlig noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen. Vielmehr werden sie mit Sicherheit darin beharren und auf ewig gerettet werden. Diese Beharrung der Heiligen beruht nicht auf ihrem eigenen Willen, sondern auf dem unveränderlichen Ratschluss der Erwählung, der aus der freien und unwandelbaren Liebe Gottes des Vaters entspringt, und darauf, dass Jesus Christus durch seinen Verdienst für sie wirksam eintritt, der Heilige Geist und das lebendige Wort in ihnen bleibt. Ja, erstmal bis dahin. Wir sehen, dass sich da einige Menschen auch Gedanken gemacht haben in der Vergangenheit, im Laufe der Kirchengeschichte, und solche Schriften und Gedanken dürfen uns auch zur Erbauung dienen. Das lesen wir auch im Hebräerbrief an anderen Stellen der Schrift, dass wir eben uns erbauen sollen, dass wir auf die Vorbilder auch schauen sollen, die wir haben. Und es sind Vorbilder, die sowohl zu biblischen Zeiten gelebt haben und die wir in der Bibel finden können, aber auch solche, die eben im Laufe der Kirchengeschichte das Wort erforscht haben, den Herrn gedient haben und uns ein Vorbild hinterlassen haben, das wir nachahmen sollen. Und das darf uns eine Freude sein, und wir würden auch falsch daran tun, indem wir das komplett ignorieren würden und sagen würden, das ist uns völlig egal, was irgendjemand vor mir geschrieben hat, das ist völlig unwichtig, sondern allein das Wort Gottes ist da wichtig. Es ist natürlich richtig, dass das Wort Gottes die oberste Autorität und der Maßstab für alle Dinge sind. Aber Paulus selbst sagt, werdet meine Nachahmer, und wir dürfen doch auch auf die schauen, die vorbildlich gewandelt sind, und auf die Lehrer, die Gott in der Gemeinde eingesetzt hat. Und die Lehrer sind heute da, und die waren auch vor 200 Jahren da und vor 300 Jahren. Und da ist es richtig, das davon auch zu profitieren und uns darüber zu freuen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, alles zu prüfen, dass wir irgendetwas, was ein Mensch gesagt hat, nicht über das Wort Gottes stellen. Zum Thema der Erwählung möchte ich noch zum Schluss sagen, dass es wirklich ein Thema ist, das uns demütigt vor dem lebendigen Gott. Deswegen sollten wir darum wissen, es ist wichtig, darin unterwiesen und gelehrt zu sein, um auch wirklich Gott in rechter Weise anzubeten und zu bewundern, um uns wirklich vor ihm zu unterwerfen. Und auf der anderen Seite auch im praktischen Wandel eben nicht der Versuchung erliegen, pragmatische Lösungen anzunehmen. Denn sobald wir zu dem Punkt kommen, dass wir meinen, es liegt doch im Willen des Menschen oder es liegt an uns, welche Strategien wir anwenden, um Menschen eben zum Evangelium zu locken und dann in diesen modernen Trend praktisch mit reinkommen, der versucht, Marketingmethoden und andere Dinge zu gebrauchen, um Menschen zu erreichen und das Evangelium zu verwässern. Da dürfen wir einfach wissen, Gott hat Menschen erwählt, er hat es vorherbestimmt, und durch unsere modernen Methoden werden wir nichts erreichen, außer dass wir falsche Gläubige und Heuchler produzieren. Vielmehr sollten wir uns ihm unterwerfen und uns von ihm führen lassen, wie wir Menschen erreichen können. Da sollen wir durchaus kreativ sein, aber nicht vom Wort Gottes abweichen, sondern immer danach bestrebt sein, das in Übereinstimmung mit Gottes Wort zu tun und in dem festen Glauben und Vertrauen, dass die Erwählten gerettet werden und dass er uns dazu gebrauchen möchte, diese zu erreichen. Der wesentliche Punkt ist aber wirklich die Bewunderung Gottes, die Dankbarkeit für die empfangene Gnade, dass alles in seiner Hand liegt und wir uns wirklich nicht selbst zuschreiben können. Wir dürfen ihn auf ganz andere Weise anbeten und ihn bewundern, wenn wir wissen, er hatte schon vor Grundlegung der Welt beschlossen, dass wir zum Glauben kommen sollen. Er hat irgendwann es bewirkt, dass wir vielleicht nach ihm fragen, dass wir ihn suchen, dass jemand uns über den Weg läuft, der uns das Evangelium sagt, dass wir die Bibel in die Hand bekommen. Es hat er alles in seiner Hand gehabt und diese ganzen Umstände und Faktoren haben dazu beigetragen, dass wir zum Glauben gekommen sind und das hätte auch nicht anders sein können, weil der Herr es so geplant hat.